Wenn du an dein Leben zurückdenkst, was war so der glücklichste Moment deines Lebens, würdest du sagen? Vielleicht kannst du an mehrere Dinge denken. Ich kann an mehrere Dinge denken in meinem Leben, als ich mich zu Jesus bekehrt habe. Das war ein sehr freudiger, befreiender, erlösender Moment. Das war wunderbar. Und dann mein Hochzeitstag, als die Jennifer da von hinten in die Kirche eingezogen ist. Wow. Unglaublich. Wunderbarer Moment, da war ich voller Freude. Und dann haben wir uns sehr gefreut, als Jennifer mit dem Tester herkam, der gesagt hat, wir bekommen Kinder. Und das ist interessant, wir haben immer für die Babys gebetet, wir haben immer für Zwillinge gebetet und dann, als wir dann bei der Untersuchung beim Frauenarzt waren und sie hat den Ultraschall gemacht und hat gesagt, es sind zwei, da mussten wir beide so lachen, dass sie gar nichts mehr gesehen hat auf dem Ultraschallbild. Das war ein wunderbarer, großartiger Moment. Und dann natürlich, als unsere Kinder geboren wurden, unsere Babybuben und unsere Mädchen zu sehen, hey, das waren sehr glückliche Momente und ich liebe meine Kinder. Ich liebe es, Kinder zu haben. Ich bin gerne Papa. Für mich ist das eine der großartigsten Erfahrungen, die es gibt im Leben. Und hey, ich war 40 beziehungsweise 42, als wir unsere Kinder bekommen haben. Aber ich war nicht mal halb so alt wie der Mann, von dem wir heute hier lesen werden, als er Vater wurde. Vater Abraham war 100 Jahre alt, als er seinen Sohn mit seiner Frau Sarah bekommen hat. Die war 90 zu dem Zeitpunkt und sie haben ihren Sohn Isaak genannt und das bedeutet so viel wie Lachen. Und das können wir gut nachempfinden. Also zuerst haben sie ungläubig gelacht, als Gott gesagt hat, ihr werdet einen Sohn bekommen, haben gelacht, wow, das ist zu gut, um wahr zu sein. Aber dann haben sie gelacht vor Freude, als Gott seine Verheißung erfüllt hat. Und Isaak war nicht nur ein Wunderkind, Isaak war auch der verheißene Sohn. Und deswegen war es doppelt schön, als er geboren wurde. Er war ein lebendiges Zeugnis für die Treue Gottes. Und vielleicht könnt ihr das nachempfinden, welches Wechselbad an Gefühlen Abraham und Sarah durchgemacht haben müssen in diesen vielen Jahren, seit Gott ihnen ein Kind verheißen hat und gesagt hat, ihr werdet ein Kind haben, ihr werdet Nachkommen haben. Wow, wir? Wirklich? Hey, das ist riesig. Wow, Gott, du bist so gut, dass du uns segnen willst. Wow. Kann man vorstellen, so wie David, als der Herr zu David gesprochen hat, ich werde dir ein Haus bauen. Da lesen wir, David setzte sich hier in das Bundeszelt vor dem Herrn und sagte, wer bin ich, Gott? Und was ist mein Haus? Einfach total überwältigt von der Güte Gottes, von der Verheißung Gottes in seinem Leben. Also auf der einen Seite dieses Wow und auf der anderen Seite dieses wirklich? Das scheint unglaublich. Es ist zu gut, um wahr zu sein. Wir kennen kein anderes Ehepaar in unserem Alter, das noch Kinder bekommen hat. Natürlich ist das völlig unmöglich. Die Wechseljahre sind schon lange, lange vorbei. Und klar, ich meine, wir wissen da oben natürlich, dass für Gott nichts unmöglich ist. Aber so wie Maria gesagt hat, als der Engel ihr die Geburt Jesu angekündigt hat, wie kann das geschehen? Und so dieses Wechselbad an Gefühlen zwischen Hoffen und Staunen und Warten für diese vielen, vielen Jahre und Zweifeln. Und dann kam dieser Moment, da wurde die Verheißung Gottes erfüllt. 25 Jahre, nachdem Gott zuerst die Verheißung gegeben hat. Und so als Abraham den Isaak ansah, da hat er nicht nur Freude gehabt an seinem Sohn, sondern jedes Mal, wenn er seinen Sohn sah, hat Isaak ohne Worte zu ihm gesagt, Gott ist treu. Gott ist so treu. Und diese Gewissheit ist doppelte Freude. Natürlich, oder? Vielleicht kannst du dich in deinem Leben an so Augenblicke erinnern, wo du gezittert hast, wo du gehofft hast, wo du gebangt hast. Und dann durftest du Gottes Treue so ganz praktisch, so ganz anfassbar, konkret erleben. Wow, das ist begeisternd. Ich kann denken an Zeiten, wo ich so finanziell völlig am Ende war und Gottes Versorgungswunder erlebt habe. Wo dann ein Kuvert im Postkasten ist mit genau dem Betrag, den ich gebraucht habe, um das Auto reparieren zu lassen, was nötig war. Wow, Gott ist so treu. Oder als ich eingeladen wurde zu einer Israel-Reise, war auf einer Pastorenkonferenz, wollte immer schon mal dahin und Pastoren aus England, die haben gesagt, hey, wir machen hier so eine Promotion-Tour, war das, also für Pastoren, die Tourgesellschaft, die hat alles bezahlt. Die haben gesagt, du musst nur einen Flug bezahlen und die erste Nacht im Hotel und wir haben noch ein paar Plätze frei. Und ich habe mir gedacht, wow, das wäre so toll, wenn ich da mitfahren könnte. Und dann die Woche drauf hat irgendjemand in den USA $500 auf mein Konto überwiesen, also fast genau der Betrag, den ich gebraucht habe, und ich weiß bis heute nicht, wer das war. Ich habe keine Ahnung, vielleicht war es ein Engel. Ich bin mir sicher, es war ein Engel. Engel heißt Gesandter. Gott verwendet seine Gesandten, ob es himmlische Gesandte sind oder irdische Gesandte sind. Wow, Gott ist gut, Gott ist treu. Ich kenne die Freude auch von der anderen Seite. Als Gott mir einen Betrag aufs Herz gelegt hat, hey, gib so und so viel, und dann gibt der Zeugnis vielleicht vorne und sagt, wow, Gebetserhörung, Gott hat mir genau das gegeben, was ich gebraucht habe, und auch da bist du voller Freude. Jesus hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Wow, Gott, du hast mich gebraucht, du bist treu, du bist gut, das ist wunderbar. Ich kann auch an mein Abi denken. Die Nacht vor meinem Abi habe ich furchtbar schlecht geschlafen und mir kam immer und immer wieder diese eine Prüfungsfrage in den Kopf und ich wusste, wenn ich die kriege, die kann ich nicht. Und dann bin ich aufgestanden mit in der Nacht, habe die Frage nochmal reingezogen und ich habe die Frage bekommen am nächsten Tag. Wow, Gott ist treu. Oder die E-Mail, die ich euch letzte Woche vorgelesen habe, wie Gott unsere demütigen Mittel hier gebraucht, um Menschen zu berühren und zu hören, wie ein Bruder in der Schweiz ermutigt wurde. Wow, Gott, du bist treu, mich zu gebrauchen, das ist wunderbar. Und ich kann an einen Missionseinsatz denken, wo ich total ausgepowert war und müde war und überhaupt keinen Bock hatte, aber wir mussten verfügbar sein, weil wir waren das Gebetsteam oder das Missionsteam, und dann zu erleben, Gottes Kraft war da. Und er hat Menschen berührt und Menschen haben sich bekehrt. Wow, Gott, du bist so treu. Du bist treu. Oder das Wunder in Trudi und Manfreds Ehe, weil ich euch gerade hier sehe, wo ich persönlich wenig Glauben hatte, dass da noch was passieren kann. Hey, niemand macht es wieder gut. Da ist so viel passiert. Und dann zu erleben, was Gott tun kann im Leben von zwei Menschen, die ihm hingegeben sind. Und das ist überwältigend. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich euch zusammen sehe. Wow, Gott ist treu. Und nach all diesen langen Jahren des Wartens, dass Gott mir eine Frau, eine wunderbare Frau an meine Seite gestellt hat, so wie er mir es verheißen hat vor vielen, vielen Jahren. Wow, Gott, du bist treu. Für mich war der Umzug in unser neues Gebäude hier auch so ein Moment. Leute, wir hatten gerade 2000 Euro auf dem Konto, als wir die Entscheidung getroffen haben, wir machen den Umzug. Wir haben das Gefühl, dass Gott sagt, ja, das möchte ich, dass er tut. Nicht gerade viel, ne? War ein Glaubensschritt. Und wir haben über 30.000 Euro investiert schon, Rainer natürlich noch viel mehr. Und wir haben keine großen Aufrufe gemacht, oder? Manche haben gesagt, hey, ihr müsst mehr sagen und... Oh. Aber Gott hat versorgt. Gott war treu. Und von Quellen, die wir gar nicht erwartet haben. Ich meine, wir haben große Spende aus England bekommen zum Beispiel. Niemand damit gerechnet, gar nicht geplant. Aber Gott war so treu. Er versorgt seine Gemeinde. Gott ist treu. Und ich hoffe, ihr habt auch so Momente von Gottes Treue in eurem Leben erlebt, die so wunderbar, so anfassbar sind. Und das ist so begeisternd. Da kann man lachen, oder? Isaac, Gott ist treu. Und es kommt meistens nach so einer Zeit der Glaubensschritte und des Zitterns und des Hoffens, oder? Aber es ist so eine stärkende Erfahrung, wo Gott unseren Glauben stärkt, wenn wir seine Treue erfahren dürfen. Und so können wir uns erstmal hier mit Abraham und Sarah freuen heute Morgen. Aber wir können uns auch für uns freuen, denn Gott hat sich nicht geändert seither. Gott ist derselbe in deinem Leben und in meinem Leben, wie damals in Abraham und Sarahs Leben. Lass uns lesen hier ab Vers 1. Und der Herr suchte Sarah heim, wie er gesagt hatte, und der Herr tat an Sarah, wie er geredet hatte. Und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter zu der bestimmten Zeit, die Gott ihm gesagt hatte. Und Abraham gab seinem Sohn, der ihm geboren worden war, den Sarah ihm geboren hatte, den Namen Isaak. Lachen. Und Abraham beschnitt seinen Sohn Isaak, als er 8 Tage alt war, wie Gott ihm geboten hatte. Abraham aber war 100 Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Und Sarah sagte, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Jeder, der es hört, wird mir zulachen. Und sie sagte, wer hätte je dem Abraham verkündet, Sarah stillt einen Sohn? Denn ich habe ihm in seinem Alter einen Sohn geboren. Was für eine Freude. Ich möchte 2 Phrasen herausgreifen in diesem Absatz. Erste ist, der Herr tat, wie er geredet hatte. Leute, Gott ist absolut treu. 100%, er ist absolut verlässlich. Er ist die verlässlichste Person, die überhaupt existiert. Und was Gott verheißen hat, das wird er tun. 100%. Er ist treu und er ist allmächtig und das ist so eine Killerkombination. Nichts kann ihn aufhalten. Nichts kann ihn abhalten. Auf ihn ist 100%ig Verlass. Der Herr tat, wie er geredet hatte. Aber die 2. Phrase ist zu der bestimmten Zeit. Und zwar zu der von ihm bestimmten Zeit, nicht zu unserer Zeit. Und das macht uns manchmal schwer. Gottes Timing ist oft so anders als unseres. Ich wollte das erste Mal mit 23 Jahren wirklich ernsthaft heiraten. Aber ich habe nicht geheiratet, bis ich 38 war. 15 lange Jahre später. Und ich bin mir sicher, als David von dem Propheten Samuel zum nächsten König über Israel gesalbt wurde, hat er sich vielleicht gedacht, ich bin zwar noch ein bisschen jung, um König zu sein, aber Herr, wenn du mich dazu berufst, dann bin ich bereit. Und ich bin sicher, in seinem Denken hat er damit gerechnet, er steht kurz davor, der neue König zu werden. Ich meine, wieso sonst sollte mich der Herr jetzt zu diesem Zeitpunkt als König über Israel salben? Aber wir wissen, wie viele, viele Jahre, 15, 16 Jahre auch, er auf der Flucht war und der Verfolgung und Entbehrung durchmachen musste. Dazwischen, zwischen Gottes Verheißung und der Erfüllung. Abraham war 75 Jahre alt, als Gott ihm zum ersten Mal Nachkommen verheißen hat. Und das mit 75, das war schon eine Herausforderung für seinen Glauben. Okay, Sarah, die war 65. Wir lesen zumindest heute noch so von verrückten Frauen, die in dem Alter noch schwanger werden mit allen technischen Hilfsmitteln, die uns so zur Verfügung stehen. Ob das gut ist oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Aber Abraham und Sarah mussten dann noch mit 75 noch weitere 25 lange Jahre warten, bis die Verheißung erfüllt wurde. Gott hat es ihnen nicht leicht gemacht. Ja, Gott ist treu. Aber niemand sagt, dass das Leben im Gottvertrauen immer einfach ist. Das ist eine Herausforderung für uns. Und wir wissen, Abraham ist ungeduldig geworden. Und er hat so zwischendrin einen Sohn gezeugt mit seiner ägyptischen Sklavin, den Ismael, den werden wir auch noch sehen heute. Das ist herausfordernd für uns. Weil Glaube ist die Verwirklichung dessen, was wir nicht sehen. Also wir vertrauen Gott, weil wir wissen, dass er treu ist. Auch wenn wir ihn und wenn wir die Erfüllung seiner Verheißung gerade nicht sehen können. Wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Und Glaube ist so wie ein Muskel, der wächst, wenn er trainiert wird. Wenn er herausgefordert wird, wenn er auf Widerstände trifft. Ich habe euch hier mal meine Handel mitgebracht, habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Mal sehen, ob ich das noch packe heute. Aber ne, der Muskel wird trainiert durch den Widerstand hier. Das Fitnessstudio ist eigentlich eine Anordnung von Widerständen für verschiedene Muskeln in unserem Leib. Und Leute, diese Erde hier ist Gottes Fitnessstudio für uns. Sein geistiges Fitnessstudio, geistiges Trainingscamp für die Ewigkeit. Und Gottes Ziel ist nicht unbedingt, dass wir ein einfaches, bequemes, verwöhntes Leben haben. Das sind manchmal unsere Ziele. Aber Gott hat viel, viel höhere Ziele mit uns, für unser Leben. Gott möchte, dass wir reife Menschen werden, Jesus ähnlich. Und er trainiert uns und er legt uns Widerstände in den Weg und auf unsere geistliche Glaubensstange sozusagen. Und er fängt mit einer Scheibe an und dann, wenn wir die gebackt haben, dann kommt die nächste. Und wenn wir die gebackt haben, dann kommt die nächste. Und so werden wir stark im Glauben auch. Gott ist ein Vater. Und wir tun das mit unseren Kindern. Ich persönlich liebe es, meine Kinder zu verwöhnen und meine Kinder zu beschenken. Könnte ich den ganzen Tag lang machen. Und unser himmlischer Vater ist sehr, sehr freigebig. Aber das ist nicht alles, was wir Eltern tun, oder? Ich weise meine Kinder auch zurecht. Und ich erziehe sie. Und ich verlange Gehorsam von ihnen und fordere sie heraus, mir zu vertrauen. Ich sage öfter mal Nein zu ihren Wünschen. Ziemlich oft eigentlich gerade. Und was ist dann ihre Reaktion? Ah! Ist gerade so eine tägliche Übung, die wir durchmachen. Und vielleicht hast du in deinem Glaubensleben gerade so einen Moment. Aber ich als Vater, ich habe einen größeren Weitblick als meine Kinder. Die würden gern Süßigkeiten essen den ganzen Tag und irgendwelche Videos anschauen. Und ich weiß, wenn sie nur das tun, dann werden sie fett und dumm. Also sage ich, nein. Ich habe höhere Pläne für meine Kinder als das. Ich möchte lernen. Ich möchte, dass sie lernen, mir zu gehorchen, mir zu vertrauen, dass sie reife Menschen werden, dass sie all dieses Potenzial entwickeln, das Gott in ihr Leben hineingelegt hat, dass sie Menschen mit Charakter werden, dass sie Nachfolger Jesu werden. Und ich versuche, sie auf ihr Leben vorzubereiten. Und es tut manchmal weh. Ihnen und auch mir. Aber ich tue das, weil ich sie liebe. Und auch wenn sie es manchmal nicht glauben und so Dinge sagen wie, ich mag dich nicht oder das ist gemein. Aber wenn wir unseren Kindern immer nur das geben würden, was sie gerne wollen, wenn wir sie immer nur verwöhnen würden, wenn wir immer nur Ja sagen würden, was wir dann aus ihnen werden? Selbstsüchtige, charakterlose, verwöhnte Fratzen. Und sie würden ihr Leben und das Leben von anderen zerstören. Und Leute, der Himmel voll verwöhnter Fratzen wäre nicht der Himmel. Das wäre das Gegenteil. Also sind wir Eltern im Erziehungsgeschäft sozusagen. Und Gott ist im Erziehungsgeschäft in unserem Leben. Und wir lernen zu vertrauen, wir lernen ihm zu glauben, wir lernen ihm zu gehorchen. Und die Lektionen, die tun manchmal weh. Ich gehe derzeit gerade zur Folter, hier mit meinen Daumen, sprich Physiotherapie. Ich kann ihn noch nicht so toll bewegen. Aber das läuft dann so ab, dass das Gelenk so lang knickt, bis es wehtut, richtig wehtut, und dann hält das und dann dehnt er noch ein bisschen mehr. Oh. Aber das Ziel ist Heilung, oder? Das Ziel ist die Überwindung von meiner Behinderung. Und das ist auch Gottes Ziel für uns in unserem geistigen Leben. Gottes Ziel für uns ist unsere Erlösung, unser Heil, unsere Befreiung, ihm zu glauben, mit ihm zu leben. Und so, wenn du geheilt werden willst, dann musst du sagen, okay, ich lasse mich auf den Therapeuten ein. Selbst als meine Ärztin mir gesagt hat, such dir einen Therapeuten, der nicht nur ein bisschen massiert, sondern der dir wehtut. Ich bin wehleidig. Ich bin kein Masochist. Ich mag Schmerzen nicht. Aber wenn du geheilt werden willst, ist es nötig. Wenn du ein guter Fußballer werden willst, musst du sagen, okay, ich bin bereit, mich trainieren zu lassen. Ich bin bereit, auf den Trainer zu hören. Ich bin bereit, dem Trainer zu folgen. Und bereit, mich ein Stück weit zu quälen und zu schwitzen und zu üben. All diese schönen Sachen. Also ich muss sagen, Trainer, hier bin ich, trainiere mich. Und das müssen wir auch Gott sagen. Er ist unser geistlicher Trainer. Sieh die Herausforderungen in deinem persönlichen Leben als Training an. Gott ist ein Trainer und er ist allmächtig und er lässt es zu. Und das heißt, es ist gut für uns. Er hat uns verheißen in Römer 8, Vers 28, dass denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und dann, wenn wir weiter lesen in Vers 29, lesen wir von dem Guten, was er mit uns vorhat, nämlich, dass wir Jesus ähnlich werden. Dass wir in seine Herrlichkeit verwandelt werden. Und unsere Einstellung bestimmt oft maßgeblich, wie lange wir uns in dieser jeweiligen Trainingsphase befinden werden. Wenn wir mitmachen, wenn wir willig sind, dann wird es schneller gehen, wenn wir eine gute Einstellung haben. Wenn wir uns weigern, wenn wir raunzen, wenn wir ausweichen, dann wird es länger dauern. Und vielleicht müssen wir die Lektionen wiederholen. Das nennt man dann Sondertraining. Also ich denke, ihr kennt solche Therapiezeiten, solche Trainingszeiten in eurem Leben, Zeiten der Prüfung, und wir sehen das jetzt hier in Abrahams Leben. Sein Glaube wird immer wieder herausgefordert und geprüft. Und eine Glaubensprüfung ist nichts anderes, als dass Gott ein neues Gewicht auf die Trainingsmaschine legt. Als ich mir das Bein gebrochen hatte, so vor 2 Jahren, und ich da Therapie machte, da gab es diese Maschine, wurde erstmal gewisses Gewicht eingestellt und ich musste üben. Und dann, wenn das ging, dann wurde ein Gewicht hinzugefügt und immer mehr und so wird das Bein wieder stark. So ist es in unserem Leben. Was sind so Gewichte in unserem Leben? Letztlich alles Schwere in unserem Leben, alles Schwierige. Das ist ein Widerstand. Widerstand ist schwer. Kann eine Krankheit sein. Kann der Verlust eines geliebten Menschen sein. Kann ein schwieriger Mensch sein in unserem Leben. Ein schwieriger Arbeitskollege, schwieriger Chef, schwieriger Ehepartner. Schwierige Umstände. Können finanzielle Probleme sein. Eheprobleme, warten als Single. Leute, wir lernen mal Geduld. Nur durch Warten, nicht anders. Gewicht kann sein, wenn Gott uns Verheißungen gibt in unserem Leben, die uns so eine Hausnummer so groß sind. Oder wenn Gottes Reden, Gottes Gebote uns schwierig erscheinen. Gott hat dem Abraham hier einige schwierige Aufforderungen gegeben, werden wir sehen. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr nächstes Mal, wenn so eine geistliche Trainingseinheit in eurem Leben ansteht, dass ihr es als sportliche Herausforderung seht. Statt zu machen, Schritt zurück zu machen, das große Bild anzusehen, okay, Gott ist allmächtig, Gott sitzt auf dem Thron, er hat alles unter seiner Kontrolle, Gott ist gut, Gott hat eine Zukunft, Gott hat eine Hoffnung für dich, Gott liebt dich, es wird dir zum Besten dienen, wir können immer an Römer 8, Vers 28 festhalten, wir können immer wissen, dass das, was bisher passiert ist in unserem Leben, ultimativ gut war. Selbst wenn es Unrecht war, was uns widerfahren ist, selbst wenn es schlecht war, selbst wenn es schwierig war, aber es ist gut, weil Gott hat verheißen, er wird es verwenden. Und wenn wir daran festhalten, dann wird uns das helfen, unser Herz vor Bitterkeit zu bewahren. Und es wird unser Herz in Frieden bewahren. Und wir werden ein Zeugnis sein in dem Ganzen. Ich kann an den Patrick denken, der seinen Arm, sein Bein verloren hatte beim Autounfall oder Motorradunfall. Und der gesagt hat, das ist das Beste, was mir passiert ist in meinem Leben. Wow, das ist ein Zeugnis, wenn ein Mensch das sagen kann. Seine Frau kennengelernt, hat Gott kennengelernt und viele Dinge. Aber das ist eine Glaubenslektion. Wir wissen, dass Gott denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken wird. Nicht manche, nicht die meisten, alle Dinge. Einzige Bedingung ist, dass du Gott liebst. Dass du an Gott festhältst, egal was. Wir wissen, wir vertrauen darauf, Gott ist allmächtig. Und Gott kann unsere Umstände ändern, wenn er möchte, in einem Augenblick. Und wir können immer mit ihm drüber reden, über die Dinge, die uns gerade beschäftigen. Wir können ihm unser Herz ausschütten. Aber solange es nicht ändert, dürfen wir wissen, es ist gut für uns. Und eine Glaubensprüfung von unserem Glaubensvater Abraham sehen wir hier jetzt. Vers 8. Und das Kind wuchs und wurde entwöhnt. Und an dem Tag, als Isaak entwöhnt wurde, bereitete Abraham ein großes Mahl. Abraham war 86, als sein Sohn Ismael geboren wurde von der Sklavin Hagar. Und Abraham ist jetzt 100 Jahre alt, als Isaak geboren wurde. Isaak wurde entwöhnt. Weiß nicht, nach 2, 3, 4 Jahren, so in der Zeitspanne. Das heißt, Ismael war zu dem Zeitpunkt ein Teenager. Und als Isaak entwöhnt wurde, bereitete Abraham ein großes Mahl. Ihr wisst, die Kindersterblichkeit war damals sehr hoch. Und wenn ein Kind diese ersten Jahre geschafft hat, das war ein Grund zu feiern. Wow, er hat es geschafft. Und dann lesen wir weiter in Vers 9. Und Sarah sah den Sohn der Ägypterin Hagar, den dieser dem Abraham geboren hatte, scherzen. Das heißt, der Ismael hat sich über seinen kleinen Bruder lustig gemacht, hat ihn ausgespottet. Wahrscheinlich war er irritiert, dass der Kleine da war. Bis zur Geburt von Isaak war Ismael Papas Liebling und er war der alleinige Erbe und er hat die alleinige Aufmerksamkeit gehabt. Aber jetzt hat er Konkurrenz. Vielleicht kennt ihr das von euren eigenen Kindern. In der Regel kämpft der Erstgeborene erstmal ein bisschen damit, wenn der Zweite nachkommt. Wir sind gesegnet, wir hatten Zwillinge, für die war das von Anfang an klar. Sie sind nicht allein auf dieser Welt. Für meine Neffen war es schwierig, für meine älteren Neffen, als dann der Kleine nachkam. War eine herausfordernde Zeit für ihn. Vers 10, da sagte sie zu Abraham, vertreibe diese Magd und ihren Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht mit meinem Sohn Erbe werden, mit Isaak. Und dieses Wort war übel, war sehr übel in Abrahams Augen um seines Sohnes willen. Abraham liebte seinen Sohn Ismael, liebte seine beiden Söhne, aber auch seinen Sohn Ismael. Er hat sich gefreut, dass er geboren wurde. Er hat mit ihm gespielt, er hat mit ihm geschmust, er hat sich gefreut über seine ersten Schritte, über seine ersten Worte, er hat seine Windeln gewechselt, er hat ihn gefüttert, er hat ihn erzogen, er hat sicher viele schöne Momente erlebt mit ihm, er hatte eine Freude, Papa zu sein, er hat sich gefreut, ihn aufwachsen zu sehen und hier ist so ein standhafter, junger Mann und jetzt will ihn seine Frau wegschicken, ihren Stiefsohn. Was, ich soll meinen Sohn wegschicken? Sarah, du machst Witze. Schlechte Witze. Niemals. Ich möchte keines meiner Kinder missen. Mir würde es das Herz brechen, wenn ich eins verlieren müsste. Ich würde sie vermissen. Und es ist schlimm genug, wenn deine Frau solche Ideen hat. Oh, hey Sarah, Schatz, du machst dir zu viele Sorgen. Du bist eifersüchtig für dein Baby, hey, krieg dich wieder ein. Aber es ist ganz besonders schlimm, wenn Gott mit diesen Ideen übereinstimmt. Seht ihr in Vers 12. Aber Gott sprach zu Abraham, lass es nicht übel sein in deinen Augen wegen des Jungen und wegen deiner Magd. In allem, was Sarah zu dir sagt, höre auf ihre Stimme. Gott hat zu Abraham durch seine Frau gesprochen. Und Gott tut es, ihr Männer. Er spricht zu uns durch unsere Frauen. Also lasst uns auf sie hören. Heißt nicht, dass wir immer das tun müssen, was sie sagen, oder dass sie immer recht haben. Nicht immer, aber oft. Also hört drauf, prüft es, bewegt es im Gebet. Und wir lesen hier auch im Vers 12 über den Grund, warum Gott sagte, schick Hagar und Ismael weg. Denn in Isaak soll dir die Nachkommenschaft genannt werden. Vers 10, er soll nicht Erbe werden mit Isaak. Ismael war sozusagen Abrahams Werk des Fleisches. Abraham ist ungeduldig geworden. Er versuchte, Gottes Verheißung aus eigener Kraft, aus eigener Anstrengung und Weisheit zu erfüllen. Er hat nicht Gott gefragt. Er hat eigentlich rebelliert ein Stück weit gegen Gott. Es war nicht Gottes Weg, die Verheißung zu erfüllen. Genauso wie Gott, wenn es unsere Errettung betrifft und was unsere Vergebung der Sünden und die Versöhnung mit ihm betrifft, dass Gott einen Weg hat. Und dieser eine Weg ist Jesus. Er hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und viele haben ein Problem damit. Die sagen, das ist zu eng, das ist zu einfach, man muss doch schon irgendwas dazu tun. Nicht nur durch Glauben aus Gnade allein, das ist zu einfach. Und alle Religionen leben aus diesem Tun eigentlich. Wenn du zu Gott kommen willst, wenn du in den Himmel kommen willst, dann musst du es verdienen. Dann musst du irgendwelche Rituale durchmachen. Du musst beten, du musst spenden, du musst auf Wallfahrten gehen, du musst Gutes tun, du musst in die Kirche gehen, du musst in den Tempel gehen, du musst auf den Dschihad gehen, was immer. Du musst dich aus eigener Kraft zu Gott hinarbeiten. Das ist, was die Religionen uns sagen. Und dann kommt Gott daher und sagt, nein, es ist aus Gnade, es ist einfach ein Geschenk. Du kannst dich nicht selbst erlösen, du kannst dich nur erlösen lassen. Gott sagt, ich habe deine Schuld in Jesus auf mich genommen. Ich habe dafür bezahlt, du kannst nichts hinzufügen. Also hier ist der Weg, lass dich von Jesus beschenken. Vertraue Jesus allein für deine Rettung, folg ihm allein. Ja, aber wo bleibt dann meine Leistung und mein Ruhm? Ja, der bleibt auf der Strecke. Das ist genau der Punkt. Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe, Gottes Geschenk ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. 1. Korinther 1, Vers 23. Wir predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Matthäus 5 hat Jesus gesagt in der Bergpredigt, glückselig, glücklich in ihrer Seele sind die Armen im Geist, die Demütigen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Im 1. Korinther 1, Vers 2, dem Vers 27, das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache, und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Dass sich vor Gott kein Fleisch, kein Mensch rühme. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Jesus allein. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Nur der Name Jesu. Sein perfektes Leben für dich, sein Erlösungswerk am Kreuz für dich, seine Auferstehung für dich. Johannes 1, Vers 12. So viele ihn, Jesus, aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus Geblüt und auch nicht aus dem Willen des Fleisches und auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Also Gott hat den Ismael nie als den verheißenen Sohn anerkannt, durch dessen Linie der Retter, der Messias, kommen sollte. Und Gott erkennt auch unsere Selbsterlösungsversuche nicht an. Gott schreibt den Galatern, zu denen gesetzliche Lehrer aus dem jüdischen Hintergrund gekommen waren, die gesagt haben, ihr müsst euch beschneiden lassen, ihr müsst die jüdische Religion und ihre Gesetze und ihre Regeln halten, wenn ihr gerettet werden wollt. Wenn ihr wollt, könnt ihr mitlesen, Galater 4, Vers 21. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der von der Freien jedoch durch die Verheißung, also nach dem Fleisch heißt, aus eigener menschlicher Anstrengung geboren, menschlicher Weisheit, und der von der freien Frau, von Sarah jedoch durch die Verheißung Gottes. Dies hat einen biblischen Sinn. Denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse. Eines vom Berg Sinai, Bund des Gesetzes, im alten Bund, das in die Sklaverei hineingebiert, das ist Hagar. Also Hagar, die Sklavin, und ihr Sohn Ismael sind Bilder für die Gesetzlichen, die aus eigenem religiösen Tun vor Gott gerecht und annehmbar werden wollen. Hier im Galaterbrief war es die jüdische Religion, das irdische Jerusalem, aber es gilt eigentlich für alle Religionen. Sie gebären uns in die Sklaverei hinein, sie versklaven uns. Und Kinder der Sklavin sind wieder Sklaven. So ist es. Wenn du ein Kind deiner Religion bist, dann bist du ein Sklave. Auf der anderen Seite haben wir Sarah, die freie Frau. Interessanterweise war sie die, die unfruchtbar war, die aus eigener Kraft gar keine Kinder bekommen konnte, nicht aus sich selbst. Das war ein Wunder Gottes. Und sie ist ein Bild für das himmlische Jerusalem, für Gottes Stadt, für die Stadt der von Jesus Erlösten. Und sie hat ihren Sohn und ihre Nachkommen im weiteren Sinn durch Gottes Werk, durch Gottes Verheißung empfangen. Und das sind freie Kinder des Herrn, nicht Sklaven. Und Paulus schreibt dort im Galaterbrief: Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. In Vers 29: Aber so wie damals der nach dem Fleisch Geborene den nach dem Geist Geborene verfolgte, so ist es auch jetzt. Also die Gesetzlichen, die Religiösen haben immer die einfach Jesusgläubigen Menschen verfolgt. Ob das die Juden waren zu Beginn oder die Inquisition im Mittelalter oder die Moslems heute. Vers 30, aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Das ist die Bibelstelle von heute Morgen. Also religiöse Menschen, gesetzliche Menschen, Menschen, die sich auf sich und ihre Religion und ihr eigenes Bemühen verlassen, die auf ihre eigene Leistung vertrauen, erben das Reich Gottes nicht. Die haben keinen sicheren Stand vor Gott, so wie Hagar und Ismael. Ihr Stand ist unsicher. Und es ist logisch, wenn deine Erlösung, wenn deine Errettung von dir und deinem Gehorsam Gottes Gebot gegenüber abhängt, dann bist du verloren. Weil eine Sünde und du bist weg vom Fenster. Jakobus schreibt uns, wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Der ist ein Gesetzesbrecher. Der ist ein Verbrecher gegen Gott und gegen sein Gebot. Der ist ausgeschlossen von Gottes Familie. Und dafür sind Hagar und Ismael für uns heute ein geistiges Bild. Denn nach Isaak soll dir die Nachkommenschaft genannt werden. Wir sind Kinder Gottes aufgrund von Gottes Verheißung, aufgrund von Vertrauen auf Gottes Werk und nicht unsere Werke. Vers 13, doch auch den Sohn der Magd werde ich zu einer Nation machen, weil er dein Nachkomme ist. Also wenn Gott Menschen im Alten Testament als Bilder für uns im Neuen Bund benutzt, dann heißt es nicht, dass er ihnen persönlich böse ist. Und so werden wir sehen, dass Gott sich um die Hagar und ihren Sohn Ismael kümmert. Vers 14. Und Abraham machte sich früh am Morgen auf und er nahm Brot und einen Schlauch Wasser und gab es der Hagar, legte es auf ihre Schultern und gab ihr das Kind, Jugendlichen, und schickte sie fort. Abraham war ein unheimlich reicher Mann, Millionär, nach heutigen Begriffen. Der hätte Ismael mit der ganzen Karawane ausschicken können, mit Herden und mit Dienern. Es hätte ihm nicht wehgetan, es war wahrscheinlich auch sein Herz. Aber er schickte ihn weg mit fast nichts, mit Wasser und Brot. Und ich nehme an, wird hier nicht ausdrücklich gesagt, aber ich nehme an, das war Gottes Anweisung. Warum hat er das getan? Weil Ismael war nicht als Erbe anerkannt. Dein Fleisch, deine eigene gottlose Anstrengung, unsere Religiosität erbt nicht mit dem Geist. der Gott vertraut, mit dem geistlichen Menschen, der nur auf Jesus vertraut. Gottes Verheißungen. Also Abraham, sende deinen Sohn Ismael, den du liebst, fort in die Wüste. Und Abraham war das wohl nicht bewusst, dass Gott hier ein Bild für uns im Neuen Testament entwickelt. Und wir lesen, das Wort war sehr übel in Abrahams Augen. Abraham mochte überhaupt nicht, was Gott ihm hier aufgetragen hat. Das hat ihm überhaupt nicht geschmeckt. Kommt dir das bekannt vor? Gibt es so Dinge in deinem Leben, die dir nicht so wirklich schmecken? Dinge, die Gott sagt, die übel sind in deinen Augen? Vielleicht, wenn er sagt, ihr Ehemänner, liebt eure Ehefrauen wie Christus die Gemeinde. Oder ihr Ehefrauen, respektiert eure Männer, ordnet euch ihnen unter. Oder ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. In allem heißt es auch noch. Oder wenn Gott sagt, liebe deine Feinde, vergebt einander, geht nicht unter fremdartiges Joch mit Ungläubigen, kein Sex außerhalb der Ehe, in der Ehe entzieht euch einander nicht, keine Notlügen, keine Scheidung, all diese Dinge, über die wir in den letzten Wochen gesprochen haben. Was, Herr, das ist schwer. Wir können an den reichen jungen Mann denken, der zu Jesus kam und ihm nachfolgen wollte. Und Jesus hat ihm ganz persönlich gesagt, okay, geh hin, verkauf alles, was du hast und gib's den Armen und dann komm und folge mir nach. Und vielleicht beruft Gott dich. Zu Ehelosigkeit? Oder vielleicht ein Hobby aufzugeben? Oder eine Gewohnheit aufzugeben, oder von mir aus das Rauchen aufzugeben, dich von deinen Freunden zu trennen. Oder beruf dich in irgendeinen Dienst, den du dir selbst nicht ausgesucht hättest. Oder ruf dich zu irgendeinem Glaubensschritt, der dir schwerfällt. Oder vielleicht bist es gar nicht du persönlich, vielleicht beruft er deine Kinder zu irgendwas. Er beruft deine Kinder wegzuziehen von dir. Also gerade dem Pastor Chuck ist es schwer gefallen, als Gott seine Kinder in die Mission gerufen hat. Vielleicht ruft Gott deine Kinder oder dein Kind, das Studium abzubrechen und in die Mission zu gehen. Oh, was? Und deine erste Reaktion ist, das ist übel in meinen Augen. Ich mag das nicht. Gott, ich mag das nicht, was du mir sagst. Okay, hier ist der Test für dich. Hier, Gewicht für dich. Auf deiner Glaubenshandel. Und die große Frage ist die große Frage des Jüngers. Jeden Jüngers ist unsere tägliche Herausforderung. Wirst du dich selbst verleugnen, das, was du willst, und Jesus nachfolgen? Wirst du wie Jesus sagen, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst, zu deiner Ehre? Selbst wenn dir das stinkt, was Gott dir sagt, was Gott will? Also diese gute alte Herrschaftsfrage in unserem Leben. Und dieser Auftrag Gottes in Abrahams Leben, das war ein Riesenbrocken in seinem Leben. Versetzt euch mal in seine Lage. Abraham, geh hin, schick deinen Sohn fort in die Wüste. Das war alles andere als einfach. Wie sehr der Abraham damit gerungen haben muss. Wird mein Sohn das überleben? Da draußen in der Wüste. Er musste dem Herrn für sein Kind vertrauen. Dass Gott sich um ihn kümmert. Dass er ihn versorgen wird, wenn Abraham ihn wegschickt. Mann, das ist schwer. Hey, ich will der Versorger meines Kindes sein. Wir sind alle mehr oder weniger Kontrollfreaks, oder? Gott sagt, nein, ich will der Versorger sein. Du folge mir. Du lass ihn in meiner Hand. Du bist nicht der Messias für dein Kind. Jesus ist der Messias. Wow, es ist schwer, sie loszulassen, oder? Es ist überhaupt schwer loszulassen, egal wie. Das muss emotional schwer gewesen sein für den Abraham. Versetzt euch mal rein. Ich meine, von außen, ohne die ganze Information, die wir noch kennen, für Isaac muss das ausgesehen haben, als wäre sein Vater einfach ein riesengroßer Assi. Schick mich von heute auf morgen plötzlich weg in die Wüste. Was, warum tut der Papa mir das an? Und so Abraham muss sich das gedacht haben, werden Hagar und Ismael das persönlich nehmen? Wird mein Sohn mich hassen? Für das, was ich tue, dafür, dass ich Gott gehorsam bin? Ich fühle mich jedes Mal so, wenn ich irgendjemanden zurechtweisen muss oder wenn wir Gemeindezucht üben müssen. Das ist super unangenehm. Aber nichtsdestotrotz lesen wir im Vers 14 hier. Und Abraham machte sich früh am Morgen auf. Und er nahm Brot und einen Schlauch Wasser und gab es der Hagar, legte es auf ihre Schultern, gab ihr das Kind und schickte sie fort. Er hat die Prüfung bestanden. Aber es war nur eine Vorbereitung für die nächste Prüfung, so wie auch in unserem Leben. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass es keinen Stillstand gibt in unserem geistigen Leben. Und diese Prüfung hier ist noch gar nichts im Vergleich zu der Prüfung, die im nächsten Kapitel kommen wird, wo Gott dem Abraham aufträgt, dass er seinen Sohn der Verheißung, Isaak, auf den Altar legt. Gott hängt noch ein Gewicht hier auf die Glaubenshandel von Abraham. Aber Abraham ist ein Vorbild für uns, ein Riesenvorbild hier. Und im nächsten Kapitel lesen wir, früh morgens machte sich Abraham auf. Gott sprach zu ihm und Abraham war sofort gehorsam. Hat es nicht aufgeschoben, hat es nicht verzögert, das wäre so meine Tendenz gewesen. Meine Tendenz ist, ich schiebe unangenehme Dinge gern auf und von mir weg. Nee, Gott sprach und Abraham folgte. Und das ist eigentlich das einzig richtige Muster für unser Leben. Und er schickte sie fort. Und jetzt sehen wir Hagar und Ismaels Glaubensprüfung. Und es ist faszinierend, wie Gott in seiner Souveränität alles dirigiert und wie alles vernetzt ist und alles zusammenwirkt und wie er alles zusammen verwendet. Seht hier, Abrahams Glaubensschritt, den Isaak wegzuschicken, Abrahams Gehorsam war das Gewicht auf Isaaks Glaubensstange und Hagars Glaubensstange. Das war ihre Glaubensprüfung. Und auch deswegen ist es wichtig, dass wir Gott gehorsam sind. Gott wirkt durch uns im Leben von anderen. Und so, wenn Abraham Gott nicht gehorsam gewesen wäre, wenn er gedacht hätte, ich weiß es besser, ich erspare meinem Sohn diese Wüstenerfahrung, dann hätte er eigentlich seinen Sohn bestohlen und hätte ihm eine Gelegenheit genommen, eine Gelegenheit von Gott, damit er wachsen kann in seinem Glauben. Also Gott wollte Abrahams heiliges Assi-Verhalten, sage ich mal, zum Guten in Ismaels Leben gebrauchen. Und es ist schön, im Kapitel 25 lesen wir, wie Isaak und Ismael gemeinsam ihren Vater Abraham begraben. Also Ismael, falls er bitter war gegen seinen Vater, hat er diese Bitterkeit überwunden und er hat auch seine Abneigung gegen Isaak überwunden. Und Gott hat alles zum Guten verwendet bei allen Beteiligten und sie sind geistig und charakterlich gereift. Jetzt lesen wir noch von Gottes Sorge, Versorgung von Hagar und Ismael. Er ist noch mehr besorgt um Ismael als Vater Abraham. Gott sagt uns durch Petrus, werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er ist besorgt für euch. Er schickte sie fort, da ging sie hin und irrte in der Wüste von Beersheba umher. Als aber das Wasser im Schlauch zu Ende war, warf sie das Kind, den Jugendlichen, unter einen der Sträucher und sie ging und setzte sich gegenüber hin, einen Bogenschuss weit entfernt. Denn sie sagte zu sich, ich kann das Sterben des Kindes nicht ansehen. Also Ismael war offensichtlich körperlich schwächer als sie, er war das verwöhnte Fürstensöhnchen, sie war die hart arbeitende, abgehärtete Sklavin. Aber was für ein furchtbarer Moment es war im Leben von Hagar, könnt ihr euch da reinversetzen? Kein Elternteil sollte sein Kind sterben sehen. Das ist unerträglich. Und Hagar ist hier ein Punkt, wo sie wieder alles verloren hat. Und sie dachte, sie würde auch ihren Sohn verlieren. Einzigen, den sie noch hat. Und so setzte sie sich gegenüber hin, erhob ihre Stimme und weinte. Aber stimmt es, dass Hagar alles verloren hat, wie sie gedacht hat? Nee, nicht, wenn wir weiterlesen. In Wahrheit ist sie zum ersten Mal in ihrem Leben frei geworden. Sie hat ihre Freiheit gewonnen. Und oft hat unser Leid eine gewisse befreiende Komponente von unwesentlichen Dingen. Unsere Prioritäten zurechtgerückt werden. Befreiung von Weltlichkeit, von Habsucht, von manchen Sünden, die uns plagen. Hebräerbrief oder Petrus ist es, der uns so sagt, wer gelitten hat im Fleisch, hat abgeschlossen mit der Sünde. Leid lässt uns oft klarer sehen, ewige Perspektive haben, Sehnsucht haben nach unserem himmlischen Zuhause. Aber hier in Hagars Denken ist alles aus. Aber die Dinge sind nicht immer so, wie sie uns erscheinen. In Wahrheit, aus Gottes Perspektive, war das nicht das Ende, sondern war es der Anfang. Er hat Ismael zu einem großen Volk, zu einer großen Nation gemacht. Gott aber hörte die Stimme des Jungen. Also der hat offensichtlich gebetet. Und Gott hört. Gott sieht. Jede einzelne Träne. Das gilt auch für dein Leben. Gott hört, Gott sieht, er ist dein Papa, er hat dich lieb. Da rief der Engel Gottes, der Hagar, vom Himmel zu und sprach zu ihr, was ist dir, Hagar, fürchte dich nicht, denn Gott hat auf die Stimme des Jungen gehört, dort wo er ist. Steh auf, nimm den Jungen und fass ihn mit deiner Hand, denn ich will ihn zu einer großen Nation machen. Und Gott öffnete ihre Augen und sie sah einen Wasserbrunnen, da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und gab den Jungen zu trinken. Oft sehen wir in unserer Depression den Brunnen vor unseren Augen gar nicht. Die Dinge waren nicht so grau, wie sie der Hagar erschienen haben. Sie ging hin und füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Jungen zu trinken. Gott aber war mit dem Jungen. Und er wurde groß und wohnte in der Wüste und er wurde ein Bogenschütze. Und er wohnte in der Wüste Paran und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus dem Land Ägypten. Gott war da. Gott war treu. Letzten Absatz in dem Kapitel will ich heute wegen der fortgeschrittenen Zeit einfach nur lesen. Ist eine Klammerbemerkung eigentlich, erklärt uns, wie Beersheba, also die Gegend dort, ihren Namen bekommen hat. Und es geschah zu dieser Zeit, da sagte Abimelech und Pichol, sein Heeroberster, zu Abraham, Gott ist mit dir in allem, was du tust. So schwöre mir nun hier bei Gott, dass du weder an mir noch an meinem Spross noch an meinen Nachkommen betrügerisch handeln wirst, so wie du es letztes Mal getan hast. Da sprach Abraham, ich will schwören. Abraham aber stellte Abimelech zur Rede wegen eines Wasserbrunnens, den Abimelechs Knechte mit Gewalt weggenommen hatten. Also er nutzte die Gelegenheit, um ein Hühnchen zu rupfen. Da sagte Abimelech, ich weiß nicht, wer das getan hat, weder hast du es mir berichtet, noch habe ich davon gehört, außer heute. Dann nahm Abraham Schafe und Rinder und gab sie Abimelech und die beiden schlossen einen Bund. Und Abraham stellte 7 Schaflämmer der Herde beiseite. Da sagte Abimelech zu Abraham, was sollen diese 7 Schaflämmer, die du beiseite gestellt hast? Und er sagte, die 7 Schaflämmer sollst du von meiner Hand annehmen, damit mir das zum Zeugnis sei, dass ich diesen Brunnen gegraben habe. Also es war so eine Art notarielle Beglaubigung, in dem Abimelech die Schafe angenommen hat, hat er bestätigt, ja, die Brunnen gehören dir, Abraham. Daher nennt man diesen Ort Beersheba. Bedeutet so viel wie Schwurbrunnen, weil sie beide dort geschworen hatten. So schlossen sie einen Bund in Beersheba. Dann machten Abimelech und sein Heeroberster Bichol sich auf und kehrten in das Land der Philister zurück. Und Abraham pflanzte eine Tamariske in Beersheba und rief dort den Namen des Herrn, des ewigen Gottes an. Und Abraham hielt sich noch lange Zeit als Fremder im Land der Philister auf. Also heute hatten wir ein riesen Glaubensvorbild in Abraham und ein Riesenzeugnis von Gottes Treue. Niemand von uns weiß, was der nächste Tag bringen wird. Lasst uns im Herzen vorbereitet sein auf Prüfungen. Die werden kommen. Und wenn sie kommen, lasst uns an die Handel denken, okay? Lass uns eine gute Einstellung haben. Lass uns Gott gehorsam sein. Lass uns Gott vertrauen. Amen. Lass uns beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass du ein guter Gott bist. Dass du gnädig und barmherzig bist. Dass du so treu bist. Selbst wenn wir untreu sind. Du bist wunderbar. Ich danke dir, Vater, dass die Hand, die uns Gewichte auf die Handel legt, dass diese Hand durchbohrt ist, dass es eine liebende Hand ist. Herr, du wirkst in Liebe in unserem Leben. Selbst wenn es manchmal nicht auch so aussieht mit unseren irdischen Augen. Aber ich möchte dafür danken, dass du unser Trainer bist und niemand sonst. Und Vater, hilf uns, stärk uns in unseren Glaubensprüfungen, durch die wir durchgehen müssen. Danke, Vater, dass denen, die dich lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Amen.